Wochenspruch, den wir eingangs zum Beginn des Gottesdienstes gehört haben, haben wir uns nicht ausgesucht, weil er so schön wäre oder weil er uns am besten in den Kram gepasst hätte, sondern er ist der Wochenspruch, über den heute in manchen Kirchen und Gemeinden nachgedacht wird. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Die Frage, die Jan Lehmann eingangs gestellt hat, und den Hinweis darauf, ich würde die Frage klären, ob das Bedrohung oder Freude sei. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werden kann. Es ist ein schwerer Satz. Wir sind mit dem Kirchenjahr auf der Zielgeraden. Wir haben eine Phase des Kirchenjahres, in der die ernsteren Töne übergehen. In der viel über Tod und Trauer nachgedacht wird. Kommenden Sonntag ist Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Heute der sogenannte Volkstrauertag. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ist das Bedrohung? Wie lebt es sich eigentlich, wenn Gemeinde Jesu Christi unter dieser Bedrohung leben sollte? Da kommt etwas auf euch zu, seht euch vor. Bedrohung oder Freude? Ich glaube, dass die ersten Christen es immer so verstanden haben. Sie sind froh und freudig angesichts der Tatsache, dass der Herr kommt. Wir haben die Lesung gehört aus dem Matthäus-Evangelium vom großen Weltgericht. Es sind ja zum Ende des Kirchenjahres große Bilder, die uns dort begegnen. Das Bild vom großen Weltgericht ist ja ein unglaublich intensives Bild. Angstmachendes Bild, das Bild vom Weltgericht. Ich habe es immer so verstanden. Ich bin froh darüber, dass das letzte Wort über mein Leben nicht irgendjemand spricht. Dass das letzte Wort über mein Leben nicht diejenigen sprechen, denen ich etwas schuldig geblieben bin. Dass das letzte Wort über mein Leben nicht diejenigen sprechen, die mir etwas schuldig geblieben sind. Sondern dass da ein ganz anderer ist, der am Ende des Lebens ein Fazit zieht und der freundlich sagt, komm. Ich bin ganz anders, als du es dir gedacht hast. Von daher ist diese Erwartung oder diese Hoffnung, die mit dem Weltgericht verbunden ist, für mich nie eine schreckliche gewesen, sondern ich habe eine große Hoffnung, dass die Gerechtigkeit, die nur von Gott kommen kann, zum Ziel kommt. Also, so wollen wir versuchen, angesichts dieser ernsten Stimmung zum Ende des Kirchenjahres die Freude aufleuchten zu lassen, darüber, dass es ein Ziel des Lebens gibt, das der Herr in der Hand hält. Und nun will ich versuchen, den Predigttext, den wir auf Farsi gehört haben, zu übersetzen, so gut ich es kann. Römer 14, 7 bis 9, der Predigttext für diesen Sonntag. Keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden, damit er über Tote und Lebende Herr sei. Wir leben und wir sterben und die Welt dreht sich weiter und weiter so, als hätte sie gar nichts mit unserem Leben und Sterben zu tun. Wir leben und sterben und die Welt dreht sich weiter und weiter. Das ist ein Zitat aus einem der Filme, die ich am liebsten gesehen habe und an die ich mich sehr gerne erinnere. Das ist eine Weile schon her, da hat mich meine Frau gefragt, was kommt heute Abend im Fernsehen? Ich habe meine Frau gefragt, was kommt heute Abend im Fernsehen? Und dann hat sie das Programm studiert und dann hat sie gesagt, das Schönste kommt am Schluss. Und da habe ich gedacht, es geht um eine Dokumentation auf Bibel TV zum Thema Nahtoderfahrungen oder Ähnliches. Aber das Schönste kommt zum Schluss ist der Titel einer amerikanischen Tragikomödie aus dem Jahre 2007. Was wir im Augenblick wahrnehmen in den Vereinigten Staaten ist eine Tragik, aber es gibt auch amerikanische Tragikomödien, über die man sich freuen kann. Ein Film mit dem wunderbar, verzeiht, wenn ich das so sage, mit dem wunderbar dämonisch anmutenden Jack Nicholson und mit Morgan Freeman. The Bucket List heißt dieser Film im Originaltitel die Löffelliste. Und um den Tod geht es allerdings sehr wohl in diesem Film. Ich will es euch mal kurz schildern, worum es geht. Der ungläubige, amoralische, weiße Klinikbesitzer und Milliardär Edward Cole und der gebildete, schwarze, Automechaniker Carter Chambers sind beide an Krebs erkrankt. Und sie liegen beide im Krankenhaus, im selben Zimmer, in dem Krankenhaus, das Cole gehört. Und sie haben beide vorher die Nachricht bekommen, dass sie beide nur noch 12 Monate zu leben haben. Und Chambers, der schwarze Automechaniker, beginnt eine Liste zu erstellen, eine Liste von 12 Dingen, die er noch tun will, bevor er stirbt. Er erstellt seine Bucketlist, die Löffelliste. Die Löffelliste heißt sie deswegen, weil man das, was auf der Liste tut, steht, tut, bevor man den Löffel abgibt. Und er schreibt dort Dinge auf und der reiche Klinikbesitzer Cole findet das alles sehr lächerlich, was auf dieser Liste steht, weil es so wenig materiell ist, so wenig greifbar ist. Da stehen zum Beispiel Dinge wie einem fremden Menschen etwas Gutes tun. Oder einmal so doll lachen, bis man weint. Cole findet das alles zu wenig greifbar, aber die Idee mit der Liste findet er eigentlich gar nicht so schlecht. Grundsätzlich findet er das ganz gut. Und weil er sich so mittlerweile auch angefreundet hat mit dem schwarzen Chambers, erstellen die beiden nun gemeinsam eine Liste, die sie tun wollen. Und auf dieser Liste, weil ja Geld keine Rolle spielt, auf dieser Liste stehen Dinge wie einmal noch Fallschirm springen oder Taj Mahal sehen oder noch einmal etwas Majestätisches erleben. Gemeint ist der Himalaya. Und sie schreiben es nicht nur auf, sie tun es. Sie fliegen mit Coles Privatjet um die Welt und er bezahlt ja alles. Und nun will ich euch den ganzen Film nicht erzählen. Ich will euch nur das Ende noch sagen. Chambers stirbt zuerst, nachdem er nach Hause gekommen ist wieder. Er stirbt zuerst. Und der reiche, amoralische Klinikbesitzer Cole stellt am Ende fest, dass Chambers ihm eine Lektion erteilt hat. Der ganze Reichtum, den er gehabt hat, hat ihn eigentlich in die Isolation geführt. Und nun lernt er, dass anderes Bedeutung hat. Er lernt seine Enkeltochter kennen, die er noch nie gesehen hat. Er versöhnt sich mit seiner Tochter und entdeckt Dinge, die ihm vorher nicht wichtig waren. Also, fiel mir nur so ein, angesichts des Predigttextes, das Thema Tod, liebe Gemeinde, begegnet uns auf Schritt und Tritt. Es ist das Thema unseres Lebens, denn jedes Leben endet tödlich. Ist leider so. Es ist das Thema unseres Lebens. Und wir reagieren sehr unterschiedlich darauf, auch als Christen. Wir wenden uns grausend oder wir verdrängen oder wir verharmlosen. Manchmal fühlen wir uns auch unterhalten vom Thema Tod. Ich habe gestern Abend noch relativ spät einen tollen Film gesehen, Die Bestatterin. Ein wunderbarer, lustiger Film. Aber es gibt auch einen abgrundtiefen, schwarzen Humor. Da kann man sich fragen, ist das nicht pietätlos, darüber Witze zu machen? Aber er ist auch ein Ventil, aus dem der Druck entweicht, den uns das Thema Tod manchmal macht. Wir finden Umschreibungen für den Tod, reden vom Sensenmann oder von Gevatter Tod, ist früher oft die Rede gewesen, von Freund Hein. Manchmal kann man ihm von der Schippe springen, ganz am Ende sicherlich nicht. Also wir reden sehr verschieden von dem Tod und es ist manches an Verarbeitungsversuch dabei. Die Frage ist, wie kann man sich eigentlich mit diesem Gedanken arrangieren, dass wir sterben? Nicht jeder hat die Möglichkeit, auf eine verheerende Diagnose mit einer Weltreise zu reagieren. Mit dem Tag unserer Geburt hat der Countdown begonnen. Mit dem Tag unserer Geburt bewegen wir uns auf dieser Straße, die für Fahrerleine Oldenburger Straße endet. Auf dem Friedhof. Als ich Kind war, fühlte ich mich unsterblich. Das hat erste Risse bekommen, als ich mein erstes EKG habe machen lassen. Da war mir das nicht mehr so klar. Und nächsten Sonntag ist Totensonntag. Und weil das nicht so schön klingt, Totensonntag, hat die Kirche sehr bald oder irgendwann einmal diesen Tag umbenannt. Er heißt nicht Totensonntag, es ist der Ewigkeitssonntag. Das klingt wesentlich freundlicher. Also gibt es vielleicht so etwas wie ein Lebensprogramm, das es mir möglich macht, mit diesem Thema meines Lebens umzugehen, Ich habe mich erinnert gefühlt an den 90. Psalm. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, so bittet der Psalmsänger. Ist das so ein Programm, lehre uns bedenken? Soll das heißen, dass wir es ständig an uns heranlassen müssen, möglichst jeden Tag einmal ventilieren müssen, dass wir sterben müssen, mehr als uns eigentlich lieb ist? Wisst ihr, es gibt durchaus Beispiele dafür, dass Menschen sehr wohl ernsthaft bedacht haben, dass sie sterben müssen. Aber ob das Resultat ein ernsthaftes war oder mehr lächerlich, das mag dahingestellt sein. Ich denke an die reichen Amerikaner, die sich einfrieren lassen, solange bis ein lebenssicheres Medikament gegen den Krebs gefunden ist. Gibt es. Oder ich denke an den Handwerker aus Süddeutschland, der sich seinen Sarg schon zu Lebzeiten hat bauen lassen und solange bis es soweit ist, ihn nutzt als Wandschrank mit integrierter Hausbar in seiner Wohnung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Paulus beschreibt eine ganz andere Sicht der Dinge. Und er geht ganz anders um mit diesem Thema. Er sagt, keiner lebt sich selbst. Keiner stirbt sich selbst. Ob wir leben oder sterben, immer ist irgendwie dieser Herr mit von der Partie. Ob wir leben oder sterben, immer ist dieser Herr irgendwie involviert. Immer fallen wir irgendwie in seine Zuständigkeit. Und Paulus spricht von einem Lebensverständnis, das am Ende nicht das große schwarze Loch sieht und nicht das Nirvana und nicht das Ende und nicht die große Katastrophe, sondern er ist voller Hoffnung. Er spricht nicht vom Sensenmann. Er ist voller Hoffnung und diese Hoffnung fasst er zusammen in einem Stichwort. Und dieses Stichwort heißt, dem Herrn gehören. Dem Herrn gehören. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn, übersetzt es Luther. Kann man sich fragen, nicht? Kann das nun eine ernst gemeinte Perspektive sein? Für uns Christen, die wir fast jeden Sonntag hier zum Gottesdienst gehen, ist das keine Frage. Ja, natürlich, aber ich finde, das ist schon eine ernstzunehmende Frage, die man sich mit Recht stellen kann, dass wir jemandem gehören sollen. Ja, das geht einem doch nicht so ohne weiteres ein, dass jemand uns besitzen soll. Das geht uns doch nicht ohne weiteres ein, aber ich glaube, dass wir immer auch so diesen soziokulturellen Hintergrund im Blick haben müssen, vor dem Paulus schreibt. Und dieser Hintergrund ist der. In der römischen Gemeinde, an die Paulus schreibt, gab es Sklaven. In der römischen Gemeinde gab es Leute, die gehörten anderen. In der römischen Gemeinde gab es Leute, die wussten, wie das ist, wenn andere das Sagen über einen haben. Und die wussten, wie das ist, wenn man nach der Pfeife eines anderen tanzen muss. Aber diesem Herrn gehören, meint Paulus, das hat nun nichts mehr zu tun mit Sklaverei oder mit Leibeigenschaft. Sondern Paulus meint, diesem Herrn gehören, da kommt das Leben zum Ziel. Diesem Herrn gehören, da bekommt das Leben Sinn und Inhalt, meint er. Da geht es nicht um Unterdrückung, wenn man diesem Herrn gehört. Diesem Herrn gehören heißt, da geht es in die Freiheit. Dahin, wo man durchatmen kann, durchstarten kann. Wisst ihr, wir können uns in dieser Welt eine Menge Ziele setzen und wir können auch eine Menge Ziele erreichen und das ist gut so, das gehört ja zu unserem Leben dazu, dass wir uns Ziele setzen. Selbstverständlich kann mir wirtschaftlichen Erfolg zum Ziel setzen. Ich als Prediger des Evangeliums ja nicht mehr, aber andere, die in der freien Wirtschaft tätig sind. Natürlich kann ich mir wirtschaftlichen Erfolg zum Ziel setzen oder berufliche Anerkennung. Oder meinetwegen auch das Ziel haben, zweimal im Jahr, wenn die Corona-Phase vorbei ist, wieder in die Karibik zu reisen. Natürlich kann ich mir diese Ziele setzen, das ist okay. Aber Paulus meint offensichtlich, das Ziel des Lebens, das hast du erreicht, wenn du zu Christus gehörst. Das Ziel des Lebens hat der erreicht, der zu Christus gehört. Das ist eigentlich ein komischer Gedanke. Ich weiß nicht, ich bin hier getauft worden, da war ich, ich meine, ich war 17 Jahre alt. Soll ein 17-Jähriger, der zu Christus gehört, sagen, ich habe das Ziel meines Lebens erreicht? Ist das nicht ein Satz, der viel glaubwürdiger klingt aus dem Munde eines wohlhabenden Pensionärs, der am Ende seines Berufslebens sich sein Haus in Dangas gebaut hat oder im neuen Waldviertel hier in Fahre? Aber auch ein Alterssitz mit Blick auf den Jadebusen kann ja nur ein vorläufiges Ziel sein, zu Christus gehören, dem Herrn gehören. Das kann ein Leben prägen und tragen und gestalten, zu Christus gehören, von ihm lernen, dort, wo andere mir eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Das kann ein Leben prägen und gestalten. Zu Christus gehören, das befreit dich von der Notwendigkeit, auf dem großen Markt der Weltanschauungen, im großen Kramladen der Weltanschauungen, die Regale zu durchforsten, ein Angebot nach dem anderen herauszuholen, um dann zu entscheiden, was du denn glauben willst. Keine Notwendigkeit mehr, wenn du zu Christus gehörst. Zu Christus gehören, das bedeutet, jetzt kann das eigentlich losgehen mit dem Leben. Jetzt kann man planen, man kann machen und tun und gestalten und Ziele setzen. Und alles, was du tust, hat irgendwie auch auf geheimnisvolle Art und Weise mit diesem Jesus zu tun. Kann man sich fragen, ist dazu der Glaube eigentlich notwendig? Kann man das nicht auch so befreit leben? Und wenn schon Glaube oder Religion, warum muss es der Herr Jesus sein? Buddhismus boomt im Moment. Der Dalai Lama hat neuerdings auch viel so auf Kirchentagen zu tun. Ich finde das gut, weil ich bewundere, das ist ein weiser Mann. Und er hat viel vom Leben verstanden. Aber ist er für mich gestorben? Der Islam ist eine also ich sage das mal bewusst auch vor dem Hintergrund dessen, was wir im Moment erleben. Der Islam ist eine respektable Weltreligion. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Bombenlegende Terroristen, ihr Lieben, kommen im Koran nicht vor. Und ich kenne sehr ernstzunehmende Muslime, sehr freundliche Moslems. Aber hat Mohammed die Grundfragen meines Lebens gelöst? Mit Sicherheit nicht. Und all die neuen Propheten der Esoterik-Szene? Wisst ihr, ich lasse mich ganz gewiss ein auf alles Nachdenken über Sinn und Ziel des Lebens, aber haben die etwas in mein Leben investiert? Sicherlich nicht. Paulus schreibt, dazu ist Christus gestorben und auferstanden, damit er über Tote und Lebende Herr sei. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das bedeutet, Jesus ist der Einzige, der sein Leben für dich eingesetzt hat. An einem Kreuz ist er gestorben. Auferstanden. Der Erstling geworden unter denen, die gestorben sind. Und darum ist er nun mit Recht der Einzige, dem ich die Herrschaft über mein Leben zugestehen würde. Das trägt. Und gibt Sinn und hält über die Pensionsgrenze hinaus. Ein Lebensprogramm. Beim Stichwort Programm ist mir mein Computer eingefallen. Wisst ihr, ich habe nicht viel Ahnung damit und manchmal treibt er mich zur Verzweiflung. Besonders, wenn ich nach Passwörtern und PINs gefragt werde und ich nicht weiß, wo ich sie abgelegt habe. Zum Stichwort Programm, wie gesagt, ist mir mein Computer eingefallen. Ein wohlmeinender Freund hat mich mal gerettet aus einer schwierigen Computersituation. Und deswegen weiß ich jetzt jedenfalls so viel, dass ich euch ein Bild zeigen kann. Der Bildschirm, die Tastatur, die Maus, die Hardware. All diese Apparate, also das nützt mir gar nichts, wenn darauf kein Betriebssystem installiert ist. Windows 10, das aktuelle. Ja, das Leben gewissermaßen, das Betriebssystem. Aber das ganze Betriebssystem bringt mich nicht weiter, wenn ich nicht ein Programm drauf habe. Ein Programm zum Schreiben, zum Spielen, zum Speichern, zum Ablegen. Das Betriebssystem läuft, ja doch, bis zum Absturz zur Not auch. Aber wer zu Jesus gehört, der hat das Programm installiert, mit dem man dann leben kann, arbeiten kann, das dich weiterbringt. Keiner von uns lebt sich selbst. Es gehört zu diesem Programm. Keiner von uns lebt sich selbst. Sich selbst leben, es geht um dich im Leben, ja natürlich, klar. Und wir müssen auf uns achten. Und manchmal achten wir zu wenig auf uns, viel zu wenig auf uns. Es ist wichtig, dein Leben. Und es ist richtig, dass wir alles daran setzen, dass unser Leben gelingt. Aber wir kreisen unsere Bahn durchs Leben nicht als einsame Fixsterne, die mit nichts und niemand anderem zu tun haben. Wer zu Jesus gehört, der muss nun nicht mehr nur auf seine eigene Wichtigkeit fixiert sein, auf sein eigenes Glück, auf seine eigene Karriere. Da sind auch noch Leute um mich herum. Ich will euch so ziemlich am Ende dieser Predigt eine Erfahrung weitergeben, die ihr sicherlich auch schon, viele von euch jedenfalls, gemacht haben. Also, ich bin jemand, der an schlechten Tagen sehr wohl um sich selbst kreisen kann. Ich bin jemand, der an schlechten Tagen, und wenn es ganz schlecht läuft und mir die Probleme über den Kopf wachsen, manchmal auch an den Rand depressiver Verstimmung gerate und manchmal auch hinein. Und dann kann es sein, dass ich einen Besuch machen muss oder dass mich jemand anruft oder dass jemand den Kontakt zu mir sucht und ein Gespräch mit mir möchte. Und am Ende des Gesprächs stelle ich fest, ist die Situation, meine Situation, auf einmal eine ganz andere, als sie vorher gewesen ist. Denn bei dem anderen habe ich wieder einmal erfahren, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin und dass sich nicht alles um mich dreht und nicht alles um mich kreist. Und dass manches, was mir Mühe macht, auf seine wahre Bedeutung zusammenschrumpfen kann, wisst ihr, das mag psychologisch eine ganz normale Erfahrung sein, wo du dich auf andere einlässt und nicht nur um dich selber kreist, da lebst du ein anderes Leben. Das ist psychologisch erklärlich, aber ich glaube, es hat auch eine tiefe geistliche Dimension. Wenn jemand zu Christus gehört, ihm lebt und damit auch anderen lebt, da wird es heller, da wird es hoffnungsvoll. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und das Letzte, sterben wir dem Herrn. Auch Christen sind vom Gedanken ans Sterben nicht begeistert. Ich erzähle an der Stelle immer wieder gerne mal von meinem Opa, der immer sterben wollte, weil er dem Herrn gehörte. Ich als Jugendlicher habe ihn erlebt als jemanden, der ganz vertrauensvoll auf den Tod zuging, je älter er wurde. Und dann, als er die 90 überschritten hatte, wurde er krank. Er war nie krank vorher. Als er die 90 überschritten hatte, wurde er krank und plötzlich wollte der Mann nicht mehr sterben. Und klammerte sich verzweifelt ans Leben. Also wir erleben den Tod auch als Christen feindlich. Er ist der letzte Feind, so beschreibt ihn die Bibel. Also auch Christen sind vom Sterben nicht begeistert. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Das Sterben steht feindlich vor mir. Und vor euch vielleicht auch, sicher auch. Ich weiß nur dies. Und das muss ich sagen, das reicht mir allerdings aus, Stand jetzt. An der Grenze unseres Lebens, an der Grenze unseres Lebens haben wir es mit demselben Gott zu tun, der uns auch das Leben gegeben hat. Und der lässt uns nicht los. Im Leben nicht. Im Sterben auch nicht. Mehr können wir nicht wissen. Und mehr brauchen wir auch nicht zu wissen. Aber ich finde, das reicht, um dankbar leben zu können. Und Gott möge es schenken, dass es auch dazu ausreicht, hoffnungsvoll sterben zu können. Lasst das euer Programm sein, dem Herrn gehören. Amen.